Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und in der Leitung begrüße ich erneut Marc Langguth, den langjährigen TI-Berater. Auch heute geht es wieder darum, auf welche Neuerungen aus der Praxis Ärztinnen und Ärzte sich einstellen sollten. Und das ist wahrlich nicht wenig. Hallo, Herr Langguth.
Hallo, Herr Gerloff.
Und wir beginnen sofort mit der nächsten Neuerung, dem TI-Messenger, den es schon gibt und der bald noch mehr können soll.
Ja, das ist auch schnell und leicht erklärt. Also wir kennen es aus unserem täglichen Leben. Ich benutze Thunderbird oder Outlook oder Gmail, Webmailer, wenn ich Mails verschicken will. Und ich benutze WhatsApp oder Signal, Streamer, wenn ich mit anderen chatten will, Messaging betreiben will. Und das ist diese Dualität der Kommunikation, entweder Mail-basiert oder Messaging-basiert. WhatsApp kennt jeder. Und Tim ist ein Messaging-Dienst. Das heißt, Tim ist sozusagen das WhatsApp fürs Gesundheitswesen in sicher. Mhm. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Das heißt, wann benutze ich Mail, wann benutze ich Messaging? Naja, ich persönlich in meinen Kontexten, auch medizinisch, Mail dann, wenn ich etwas Formelles habe oder einen abgeschlossenen Vorgang. Ich will bestimmte Dokumente schicken und brauche dafür eine Antwort. Und das gibt gegebenenfalls auch einen Ping-Pong, aber es ist ein in sich geschlossener Vorgang, den ich über diese Mail-Kommunikation abbilden will. Und Messaging nutze ich dann, wenn ich im Austausch bin mit Freunden, Kollegen, Kunden. Auch da habe ich natürlich Kontakte. Und ich habe einen kontinuierlichen Informationsaustausch, meistens kleinteilig, der möglichst schnell asynchron hin und her gehen soll. Und für diese beiden Belange nutze ich eben diese beiden unterschiedlichen Tools. Einmal Mail, Kim, und einmal Messaging, Tim.
Mhm. Gut, jetzt ist Tim hat die Besonderheit, dass wenn man in einem Messaging-Dienst ist, aktuell sind 7 Anbieter, glaube ich, zugelassen und derjenige, mit dem ich kommunizieren will, hat einen anderen Anbieter, dann kann ich trotzdem mit dem kommunizieren. Das heißt, von Dienst zu ja. Dienst sind Brücken gebaut. Das ist also das Besondere, nicht? Das ist schon was nicht ganz so Triviales, oder?
Ja, tatsächlich. Also wir kennen es, das ist ein schönes Beispiel, gut, dass ich es anspreche. Bei WhatsApp kennen wir es, wenn der eine WhatsApp hat und der andere hat Signal, können die beiden nicht miteinander reden. Genau. Ja, die verstehen sich nicht. Bei E-Mails denken wir gar nicht mehr darüber nach, ob ich jetzt bei Gmail oder Web.de oder meinen eigenen, wir können immer Mails austauschen, ja. Egal bei welchem Anbieter wir sind. Und genau wie das bei E-Mail funktioniert, gibt es auch bei Messaging-Protokolle, mit denen das möglich ist. Und eins dieser Protokolle, das ist ein Open-Source-Protokoll, nennt sich Matrix. Das wird auch weltweit verwendet. Ich kann mir selbst, muss nicht WhatsAppen, ich kann eben auch einen Matrix-basierten Messenger verwenden. Die Ausprägung davon hieße beispielsweise Elements. Und dieses Matrix-Protokoll, das ist, kennzeichnet sich eben dadurch, dass es ähnlich wie bei E-Mail so definiert ist, dass ich mir aussuchen kann, bei welchem Anbieter ich meinen Account haben will, mein Messaging-Konto haben will. Und trotzdem können alle, die auch bei einem Matrix-basierten Anbieter ihr Konto haben, können untereinander kommunizieren. Und da Tim auf Matrix basiert, klappt das eben. Das heißt, diese angesprochenen 7, werden wahrscheinlich bald noch ein paar mehr sein, Anbieter sind alle von der Gematik zugelassen. Alle verwenden Tim, also das Matrix-Protokoll darunter. Und deswegen können alle Nutzer, egal bei welchem Anbieter sie ihr Konto haben, untereinander kommunizieren. Also genau wie wir das bei Kim auch schon kennen.
Ja, jetzt ist es so, dass ab dem 3. Quartal dieses Jahres, also schon in wenigen Tagen, es möglich werden soll, sogar mit Versicherten, also mit Patienten zu kommunizieren. Ja. Also wenn ich jetzt überlege, erstmal ist natürlich das eine Frage, kann es sicher sein, wenn man mit Menschen außerhalb der TI kommuniziert, dass man da keine Angst haben muss, dass da irgendwas reinkommt? Aber das wird wahrscheinlich über das Protokoll verhindert, nehme ich an, das werden Sie gleich sagen. Mhm. Aber ich finde es vor allen Dingen ganz spannend, bis jetzt habe ich noch nicht viel gehört, dass es unter Praxen bereits diesen Messaging-Dienst, also dass da schon viele Leute Tim benutzen. Wie weit ist da tatsächlich der Stand?
Ja, da sind wir tatsächlich nicht so weit, wie wir alle gerne wären, die sich um eine bessere Vernetzung des Gesundheitswesens, digitalen Vernetzung kümmern. Das hat aber eine relativ einfache Ursache, die aber auf der anderen Seite wieder etwas schwieriger zu lösen ist. Also die aktuelle Durchdringung mit Themen. Also wer hat Themen eigentlich als Arztpraxis oder als Klinik oder als Apotheke? Die ist tatsächlich momentan zu beantworten mit fast keiner. Ja, also die Marktdurchdringung ist sehr gering. Jetzt muss man fragen, warum denn nicht, wenn das so toll ist, dass jeder mit jedem kommunizieren kann? Mhm. Naja, es hat jetzt mehrere Gründe. Der aus meiner Sicht wichtigste Grund ist, wenn ich als Arzt arbeite oder als MFA in der Praxis arbeite, dann habe ich meine fachlichen Vorgänge, meine tägliche Arbeit und da habe ich Kommunikationsbedarf. Das heißt, ich arbeite in meinem Primärsystem üblicherweise, also mein PVS bei der Arztpraxis oder im AVS bei der Apotheke oder das KISS in der Klinik, spezialisierte Software, mit der ich meinen Arbeitsalltag verbringe. Da liegen meine fachlichen Daten, da sind meine Vorgänge drin, damit arbeite ich. Und wenn ich jetzt einen Kommunikationskanal habe, der nicht in dieses Arbeitsmittel, Primärsystem integriert ist, dann habe ich Medienbrüche, sozusagen digitale Medienbrüche. Ich mache also Copy und Paste aus Anwendung A in Anwendung B. Ich übertrage Dateien aus meinem Primärsystem, lege das auf der Festplatte ab und lade sie dann beim Messenger wieder hoch. Das ist völlig unpraktisch. Das heißt, das Problem ist, wenn ich einen Kommunikationskanal in meine Praxis, in meinen Arbeitsprozess integrieren will, dann muss der gut integriert sein in die bestehenden Tools und Werkzeuge, die ich verwende. Das ist bei KIM der Fall. KIM ist tief integriert ins Primärsystem. Ich kann innerhalb meines Primärsystems ein Dokument auswählen und per KIM verschicken. Oder noch besseres Beispiel, wenn ich einen Arztbrief bekomme und empfange den per KIM, wird er automatisch meiner Patienten, also der richtigen Patientenakte, zugeordnet. Ja, das heißt, ich muss den Anhang nicht erst speichern. Stellen Sie sich vor, Sie machen das mit Outlook. Ja, Sie empfangen Arztbriefe per Outlook. Dann haben Sie eine lange Liste von eingegangenen Arztbriefen und die speichern Sie sich ab und die Anhänge speichern Sie sich ab und dann machen Sie das Primärsystem auf, suchen sich die passende Patientenakte und laden dann die Anhänge wieder hoch. Das macht keinen Spaß. Das würde keiner machen.
Abgesehen davon, dass es verboten ist. Über Outlook.
Ja, nein, verboten ist es nicht. Also Sie können Outlook, also Sie können KIM auch mit Outlook benutzen. Ja, also stellen wir uns vor, wir würden jetzt KIM mit Outlook benutzen. Einige machen das tatsächlich. Und dann wäre das dieser beschriebene Prozess, wenn Sie jetzt einen Arztbrief per KIM, aber mittels Outlook empfangen und nicht mit Ihrem Primärsystem direkt, dann müssen Sie es eben wegspeichern, runterspeichern und dann in Ihr Primärsystem den passenden Patienten suchen und dann das auf der Festplatte abgespeicherte Dokument hochladen. Und Sie merken schon an der Erklärung, das ist umständlich, das macht keiner.
Ja.
Das heißt, wir brauchen zwingend die tiefe Integration dieses Kommunikationskanals in das Primärsystem. Und das hat bei KIM geklappt. Das war von Haus aus so designt, dass ich es von vornherein integrieren konnte. Und bei TIM haben wir jetzt die Situation, das gibt es momentan nur parallel zum Primärsystem. Mhm. Das heißt, was uns fehlt, ist die Möglichkeit, und den Herstellern, also auch uns als Herstellern, fehlt es die Möglichkeit, TIM, die Kommunikationskanäle von TIM, tief ins Primärsystem zu integrieren, damit diese integrierten Gesamtprozesse funktionieren wie bei KIM. Dass ich Anhänge aus dem Primärsystem heraus per TIM verschicken kann. Dass ich TIM-Kommunikationskanäle an ein Patientenkonto in meinem Primärsystem, an meiner Patientenfallakte koppeln kann, sodass eingehende Nachrichten auch automatisch zugeordnet werden können. Mhm. All das fehlt. Das heißt, TIM ist leider momentan nur ein Messenger wie WhatsApp, aber eben kein Branchenmessenger, wie es solche Branchenmessenger gibt. Und das ist dann auch gleichzeitig wiederum das Problem, wenn wir jetzt von den Versicherten reden. Wenn Sie als Arztpraxis modern sein wollen und möchten moderne Kommunikationswege auch für Ihre Kunden, für Ihre Patientinnen und Patienten anbieten, dann haben Sie Fax brauchen wir da nicht mehr, aber neben Telefon und vielleicht E-Mail bieten einige auch Messaging-Lösungen an. Mhm. Aber die wenigsten WhatsApp oder Signal, um was Sicheres zu nennen, oder Threema. Warum machen Sie das nicht? Weil diese Eingangskanäle nicht automatisiert bespielt werden können. Das heißt, hier sitzt dann Arzt und MFA und muss jede eingehende Nachricht manuell verarbeiten, um dann etwas damit zu tun. Rezeptbestellung heißt, ich muss mir dann wieder den Patienten suchen. Das ist ein schönes Beispiel. Der Patient bestellt ein Rezept über Signal bei der Arztpraxis. Was heißt das? Die MFA hat eine lange Liste von eingehenden Rezeptbestellungen auf Signal, so wie auf dem Anrufbeantworter, sucht sich dann im Primärsystem den passenden Patienten, sucht sich die letzte Verordnung dazu aus, war das okay, hat er das schon gehabt? Wenn ja, erzeugt sie ein Rezept und legt es auf den Signierstapel für den Arzt. Mhm. Manueller Aufwand. Keine Vorteile. Was man eigentlich will, sind Lösungen, wie wir das heute schon bei anderen Messagern haben, die in die Primärsysteme integriert sind, weil sie vom Primärsystemhersteller kommen oder dortige Schnittstellen benutzen, da verwendet der Patient den Messenger seiner Arztpraxis. Und wenn ich dort ein Rezept als Folgerezept anfordere, landet das Rezept automatisch, wenn das eine korrekte Anforderung war, die ich haben darf, automatisch fertiggestellt auf dem Signierstapel des Arztes. Das heißt, hier haben wir echte Arbeitserleichterung. Warum? Weil der Client, den der Patient benutzt, also ich meinen Messenger benutze als Patient, der passt wie die Faust aufs Auge zum Primärsystem und zu den dortigen Abläufen. Mhm. Und das macht Tim derzeit alles nicht. Und das liegt auch daran, dass eben nicht der Primärsystemhersteller den Messenger liefert für den Patienten, er also eine geschlossene Prozesskette modellieren kann, sondern dass die Messenger für den Versicherten von den Krankenkassen kommen. Und jetzt merkt man das eigentliche Problem. Wenn ich ein Primärsystem habe von einem Hersteller, der seine Messenger anbietet, dann hat dieser eine Hersteller alles unter Kontrolle und kann zu den Prozessen und Use Cases und Anwendungsfällen passend beide Seiten modellieren. Den Client für den Patienten und sein Primärsystem. Das macht er für sich. Das Konstrukt, was wir bei Tim haben, sieht so aus, dass alle Krankenkassen haben wieder ihre Dienstleister beauftragt. Wir haben also wahrscheinlich so 2 bis 5 oder 7 unterschiedliche Hersteller von Tim für die Krankenkassen, für die Versicherten, nach Gematik-Vorgabe. Und wir haben 140 Primärsysteme, die für sich stehen. Und wir haben aktuell 7, irgendwann vielleicht 10 Anbieter von Tim für Ärzten. Alles unterschiedliche Hersteller, die natürlich jetzt keinerlei Use Cases haben, wie Folgerezeptbestellung, was so vereinheitlicht ist, dass egal welchen Client von welcher Kasse ich als Patient benutze, ich eine Folgerezeptbestellung so auslösen kann, dass egal welchen TIM-Anbieter die Arztseite verwendet, automatisch ein Rezept auf dem Rezeptstapel des Arztes landet. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, was fehlt? TIM ist momentan ein reiner Messenger wie Signal, Threema und WhatsApp. Es ist aber noch kein Branchenmessenger zur Unterstützung der Prozesse in einer Arztpraxis. Und das ist das, was fehlt, wenn wir auf die Patientenseite schauen. Deswegen glaube ich, werden die Arztpraxen gar nicht so, also zumindest Stand heute, noch gar nicht so erfreut sein, den TIM-Kanal für ihre Patienten zu öffnen. Mhm. Das müssen sie auch nicht, denn jetzt kommen wir auf die positive Seite. Sie können TIM ja auch erstmal interprofessionell benutzen. Das heißt, sie chatten mit Kollegen, aber auch mit Apotheken in ihrem Umfeld oder ganz besonders interessant mit der Pflege. Das heißt, die interprofessionelle Kommunikation zwischen den Pflegeheimmitarbeitern und dem betreuenden Hausarzt oder Facharzt, da haben wir einen direkten Kommunikationsbedarf und der kann mit Messaging super geschlossen werden. Und da hat TIM tatsächlich das große Potenzial, zu sagen, jetzt haben wir erstmals eine Lösung, die eben anbieterübergreifend funktioniert und dann spielt es keine Rolle mehr, von welchem Anbieter jetzt das Pflegeheim, der Arzt, die Apotheke sich den TIM-Messenger besorgt hat, die können alle ihre normalen Kommunikationsprozesse, die sie haben, jetzt schön asynchron über TIM abbilden. Also da sehe ich tatsächlich ein großes Potenzial, dass das zügig losgehen könnte, sobald die Pflege dann auch mal angeschlossen ist an der TI.
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Also das fehlt noch, dass die Pflege angeschlossen ist. Aber das kommt doch jetzt auch im Sommer noch, oder?
ja, genau. Die gesetzliche Pflicht lautet, sie müssen angeschlossen sein bis Juli. Aber de facto hinkt der Anschluss doch deutlich hinterher.
Ah, okay. Also muss man noch ein bisschen warten. Aber dann meinen Sie, dass das dann auch zumindest in den Praxen, die Kontakt zu Pflegediensten haben, dass sich das dann doch relativ schnell durchsetzen könnte?
Ja. Aber auch hier, auch die Sache mit Pflegeheim ist noch nicht angeschlossen. Also TIM ist ein Werkzeug. Ob es genutzt wird oder nicht, das ist die entscheidende Frage. Ja, es liegt jetzt also sozusagen wie ein Hammer im Werkzeugkasten. Nur dadurch, dass der Hammer im Werkzeugkasten liegt, ist mein Nagel immer noch nicht in der Wand. Ja, ich muss mich entscheiden, ob ich zum Hammer greife oder nicht. Und worauf will ich jetzt raus? Dieses Werkzeug ist jetzt neu da. Und jetzt wäre es an den Praxisinhabern, Praxismanagern, aber auch Pflegeheimmanagern zu sagen, hey, da gibt's ein neues Werkzeug. Lass uns doch mal unsere Prozesse anschauen, ob wir unsere einrichtungsübergreifende Zusammenarbeit nicht verbessert bekommen unter Einsatz dieses neuen Werkzeuges. Das heißt, die Technik ist da, aber die liegt nur da. Und was es jetzt geht, ist Change und Prozessoptimierung. Und darum müssen sich die Einrichtungen selbst kümmern. Und das ist ein super Potenzial, wenn man sagt, wenn ich als Einrichtung dieses Potenzial erkenne, dann kann ich als Arztpraxis, gerade Hausarztpraxen sind davon stark betroffen, ins Gespräch gehen mit den Pflegeheimen, die ich betreue, ins Gespräch gehen mit den Apotheken, die in meinem Umfeld sind und üblicherweise genutzt werden. Und wenn die sich an einen Tisch setzen und sagen, hey, wollen wir nicht mal schauen, dass wir unsere Kommunikation vereinfachen und verbessern können? Wäre es nicht eine Idee, dass wir alle gemeinsam Tim einsetzen und lass uns mal abstimmen, wie wir dann Tim einsetzen wollen, damit man differenzieren kann, was ist eine dringliche Nachricht, was ist eine weniger dringliche Nachricht, wo brauche ich sofort eine Antwort, wo kann die Antwort noch eine Woche warten. Das sind organisatorische Dinge, die müssen abgestimmt werden. Und wenn die Arztpraxen mit ihren Pflegeheimen und mit ihren Apotheken sich zusammensetzen an den Tisch und das abstimmen, dann wird sich auch das Pflegeheim an die TI anschließen, damit diese Kommunikationsprozesse funktionieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Werkzeug ist da, bringt aber noch nichts. Ich muss selbst an meine hausinternen Prozesse ran. Meine einrichtungsübergreifenden Prozesse und das Tool dort etablieren, wenn ich einen Vorteil sehe und wenn ich ihn heben will.
Also vielleicht erstmal eine Teamsitzung machen, überlegen, wie kann ich das nutzen oder was gibt es für Potenziale in der TI im Moment. Dann komm ich vielleicht auf den TI-Messenger und dann nehme ich Kontakt auf mit dem Umfeld, in dem ich bin, vielleicht mit Pflegediensten, Pflegeheim, Apotheke. Genau. Daraus kann dann was werden. Also, aber das ist aber das ist wirklich eine Sache. Jede Peer Group oder jede, also jedes Umfeld oder jede Praxis mit ihren anderen Gesundheitsanbietern, mit denen sie zusammenarbeitet, muss sich da was überlegen. Also das, da geht es um die Aktivität in der Region tatsächlich, ist so, ne?
Also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Wir reden von Kommunikation. Es geht darum, dass Ärzte mit Pflegenden sprechen, kommunizieren, dass sie mit Apotheken kommunizieren. Untereinander besteht Kommunikationsbedarf. Und der soll möglichst asynchron sein, weil ich will ja jetzt nicht während meines Patientengesprächs von der Pflegeeinrichtung gestört werden. Ich habe ja gerade einen Termin, also muss ich das später haben können. Mhm. Und deswegen sind diese asynchronen Kommunikationsmittel natürlich super. Jetzt haben wir ein ganz tolles, mit dem ich niederschwellig leicht Nachrichten austauschen kann. Kann ich die Dosis erhöhen für Patient XY und dann ja oder nein? Oder nur, ja, also diese kurzen Abfragen, die ich eigentlich brauche, neue Vitalwert gemeldet, müssen wir reagieren, ich schaue mal nach. Diese kurzen Absprachen, das ist Kommunikationsbedarf zwischen den Beteiligten. Und wie die miteinander kommunizieren wollen, ist keine technische Frage, sondern eine organisatorische prozessorale. Ja, okay. Und deswegen ist es so wichtig, dass die sich untereinander abstimmen. Und wenn sie es tun, funktioniert das super. Es gibt ein schönes Beispiel von dem Netzwerk Zelle, Silo-Messenger-Netzwerk Zelle, wo einer aktiv wurde und hat dann über den Messenger Silo dort eben so ein Verbund aufgebaut, wo regional in Celle sich Ärzte, Apotheken, Pflegeheime über diesen Messenger zusammengefunden haben und die haben ihre und Kommunikation untereinander optimiert und verbessert und beschleunigt über den Einsatz dieses Messengers. Und genau darauf will ich hinaus. Es muss getan werden. Also man muss sich überlegen, wie will man miteinander zukünftig auch noch und schneller kommunizieren? Wer mit wem? Welche Strecken? Wie unterteilen wir die Kommunikationsmittel? Welche Räume eröffnen wir für die Kommunikation? Aber da kann man sich auch gerne Beratung holen. Das ist ja nichts, was man im stillen Kämmerlein machen muss. Da gibt es ja durchaus, ich will jetzt keine Stunden verkaufen, das ist nicht falsch, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass es, jetzt gar nicht ich, aber viele, viele andere sich genau mit dem Thema beschäftigen. Wie kriege ich eine Prozessoptimierung in eine Einrichtung rein und insbesondere Prozessoptimierung bei einrichtungsübergreifender Kommunikation?
Ja, also an Zelle hatte ich tatsächlich auch schon gedacht, als sie das so beschrieben hatten mit dieser organisatorischen diesem organisatorischen Zusammenschluss. Also man braucht nicht mal einen TIM, einen TI-Messenger, aber der TI-Messenger erleichtert die Sache natürlich ein bisschen.
Ja, genau. Also das Zelle ist ein schönes Beispiel. Wenn man sagt, Zelle hat sich gefunden und jetzt sagen wir fiktiv, Heidelberg hätte sich auch gefunden und die haben da irgendwas anderes genommen. Wenn die in Heidelberg da nicht auch Silo verwenden, dann können die nicht miteinander reden. Und diese Barrieren, die fallen halt weg, wenn wir alle von Hause aus TIM nehmen. Und dann sind wir einfach leichter darin, unsere Kommunikationskreise dann noch zu erweitern.
Mhm. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Also das Potenzial beim TIM ist da. Mal sehen, wie es in den nächsten Monaten oder vielleicht Jahren auch gehoben wird. Jetzt geht es um den Konnektortausch. Hier hatte die KBV vor 1,5 Monaten etwa Alarm gerufen, weil einige Hardware-Komponenten zum Jahreswechsel ausgetauscht werden müssen. Unter anderem auch Konnektoren, wobei gar nicht so viele. Was steckt eigentlich hinter diesem Alarmruf?
Ja, auch ein großes Thema. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Nein, Spaß beiseite. Also, worum geht es eigentlich? Zwei Sachen will ich erzählen. Das eine ist, alle Komponenten der TI haben ein Ablaufdatum. Also genau wie jedes Medikament irgendwie ein Ablaufdatum hat, haben auch alle Komponenten der TI aus Sicherheitsgründen, genau wie bei den Medikamenten, ein Ablaufdatum. Und diese Ablaufdatumsfestlegung hängen an den sogenannten Zertifikaten. Das heißt, jeder HBA, jeder SNCB, jeder Konnektor mit dem in ihm verbauten Karten, aber auch die kleinen Steckkarten, die in den Kartenterminals drinstecken, haben nur eine begrenzte Laufzeit. Üblicherweise maximal 5 Jahre. Das heißt, ganz unabhängig von dem Thema, was jetzt diskutiert wird, Karten und Komponenten der TI müssen immer regelmäßig getauscht werden, nämlich üblicherweise nach spätestens 5 Jahren. Das heißt, wenn ich mein HBA 2021 bekommen habe, sagen wir 2020, das rechnet sich jetzt besser, 5 Jahre Laufzeit heißt, mein HBA würde jetzt in 2025 regelhaft ablaufen und ich muss mir einen neuen besorgen, sonst kann ich keine Rezepte mehr signieren. Der alte geht dann nicht mehr. So, und dieses Ablaufdatum, das gilt, wie gesagt, für alle und jeden. Das heißt, dieser Austausch der Komponenten, HBA, SNCB, Steckkarten für das Kartenterminal, die nennt man GSMCKT, aber auch die Karte im Konnektor, die GSMCK, die laufen alle ab und deswegen müssen die regelmäßig getauscht werden, spätestens alle 5 Jahre. Das ist ein ganz normaler Prozess und der läuft unaufgeregt im Hintergrund. Mhm. Und jetzt gibt es ein Sondervorkommnis. Und dieses Sondervorkommnis sorgt dafür, dass nicht erst mit Ablauf dieser Zertifikatsdauer von 5 Jahren eine Komponente getauscht werden muss, sondern möglicherweise früher. Und das ist das, worum es jetzt geht.
Das ist die Verschlüsselung, ne?
Genau. Es gibt in der internationalen Community und dann auch regional runtergebrochen über die EU bis runter zu Deutschland die Festlegung, dass ein bestimmter Verschlüsselungsalgorithmus, Abkürzung RSA, in einer bestimmten Schlüssellänge ab Ende dieses Jahres nicht mehr verwendet werden darf. Das ist auch in EU-Recht festgeschrieben, wenn es um die elektronische Signatur geht, also um die digitale qualifizierte Signatur geht. Das muss abgeschaltet werden, ansonsten macht sich ein Land strafbar in der EU. Das heißt, Ende des Jahres ist Schluss für dieses Verfahren, RSA, und stattdessen muss ein anderer Algorithmus verwendet werden. Das ist dann, sind die elliptischen Kurven der ECC. Und das ist jetzt überhaupt nichts Neues. Das ist schon seit, ich hätte beinahe gesagt, Jahrzehnten bekannt. Also als ich noch bei der Gemate gearbeitet habe, vor langer Zeit, hatten wir damals schon die Konzepte erarbeitet, naja, was passiert denn bei dem Schlüsselwechsel? Also das ist etwas, es ist nicht wie Weihnachten, das kommt überraschend, obwohl man weiß, dass es kommt, sondern naja, vielleicht doch ein bisschen wie Weihnachten. Also man weiß, dass es kommt und die Vorarbeiten dazu laufen auch schon seit langer Zeit. Aber jetzt ist es bald soweit und das heißt, mit Ende dieses Jahres, 31.12., müssen all die Komponenten gewechselt werden, die nicht tauglich sind für das neue Verfahren, was ab 1.1.26 verwendet werden muss. Das heißt, all die Komponenten, die sowieso dieses Jahr ablaufen und sowieso getauscht werden müssen, all die Komponenten kriegen Nachfolger, HBA, SNCB, die problemlos im nächsten Jahr funktionieren, weil es schon die neuen Komponenten sind. Mhm. Das heißt, wir reden nur von den paar Konnektoren, die das von Hause aus nicht mehr schaffen, einigen SNCBs, die zum Ende des Jahres aktiv abgeschaltet werden müssen, obwohl sie eigentlich vielleicht noch hätten funktionieren können. Das heißt, wir reden gar nicht von allen Komponenten, die in allen Arztpraxen getauscht werden müssen bis zum Ende des Jahres, sondern nur die, die noch nicht auf dem neuen Niveau sind. Praktisch alle, also fast alle Konnektoren sind schon auf dem neuen Niveau und müssen gar nicht getauscht werden. Die Vielzahl der HBAs sind schon auf dem neuen Niveau und müssen bis Jahresende gar nicht getauscht werden. Gleiches gilt auch für die SNCBs. Das heißt, was ein Stück weit übertrieben war, war die Aussage, alles muss gewechselt werden und deswegen droht ein riesiges Chaos. Mhm. Das trifft nicht zu. Aber was absolut richtig ist, wenn eine Praxis nicht aktiv wird und zum 31.12. beispielsweise ihren HBA nicht getauscht hat, stellt sie ab dem 1. Januar wieder Rosa Muster 16 aus, denn sie kann nicht mehr signieren.
Das ist jetzt einigen passiert, hatte ich gehört. Da war der abgelaufen, so wie Sie gesagt hatten. Und normalerweise wird ja dann die Karte einfach getauscht, so ähnlich als wenn die, Maestro-Card abläuft. Dann kriegt man automatisch eine neue Karte zugeschickt und auch eine neue PIN. Das dauerte dann aber leider 3 Monate. Und dann war dann in der Zwischenzeit der Arztausweis abgelaufen, erzählte dieser Arzt uns. Er musste tatsächlich rosa Rezepte ausstellen. Und die Patienten haben sich ein wenig gewundert.
Ja, genau. So, und das hier, jetzt sind wir wieder bei Praxisprozessen. Das heißt, deswegen habe ich das vorhin auch so ausführlich erklärt, dass die Karten ablaufen, ist völlig normal. Und das heißt, ich muss meine Praxis so organisieren, dass ich Meldungen habe, die mich darüber informieren, Achtung, in 3 Monaten läuft deine Karte 1 und deine Karte 7 laufen in 3 Monaten ab. Kümmere dich um eine neue. Mhm. Und diese Prozesse muss ich in meiner Praxis etablieren, damit ich sicher bin, dass ich, wenn die Karte dann abläuft, ich schon die Nachfolgekarte habe. Und momentan, glaube ich, sind noch nicht alle Praxen so gut aufgestellt, dass sie diesen Prozess schon im Griff haben. Ja. Und das sorgt für Unruhe. Und deswegen ist auf der anderen Seite der KBV-Artikel wieder so weit hilfreich, um Awareness zu schaffen.
Ja,
es geht darum, dass die Praxen sich darauf vorbereiten müssen, Karten zu tauschen und in dem Fall eben sogar stichtagsbezogen Sondertermin zum Ende des Jahres. Jetzt sind wir bei den Karten dabei. Da spielt ja noch jemand eine Rolle, nämlich der die Karten ausgibt.
Ja.
Und davon gibt es verschiedene Anbieter wieder am Markt. Und wie wir Unterschiede bei dem Primärsystem haben, so haben wir tatsächlich auch Unterschiede bei diesen Kartenherausgebern. Das heißt, bei manchen dauert es lange. Angesprochener Fall, 2-3 Monate. Bei anderen habe ich in wenigen Wochen meine neue Karte. Einige informieren von sich aus ihre Kunden, sagen du, Achtung, deine Karte läuft in 3 Monaten aus, stoß bitte eine Folgebestellung an, denn im Unterschied zu den EC- oder Visa-Karten, wo ich automatisch eine neue Karte bekomme, muss ich bei den HBA und SNCB-Karten mich selbst um die Bestellung einer Folgekarte kümmern. Das hat formale Gründe. Das heißt, die können mir nicht einfach eine neue schicken. Abo-Modell geht da leider nicht. Sollte man mal ran. Aber aktuell geht's nicht. Und deswegen schreiben diese Hersteller, Herausgeber, die Arztpraxen an und sagen, du hast noch 1-2 Karten von mir, die müssten aktualisiert werden. Löst bitte hier einen Bestellprozess aus. Das heißt, machen manche, aber nicht alle. Und deswegen haben wir hier wieder eine Unterscheidung in welche, die funktionieren und andere, die richtig, richtig gut funktionieren. Das heißt, es gibt Anbieter, die informieren proaktiv ihre Kunden und sagen, hier muss getauscht werden. Und die liefern dann auch schnell, binnen weniger Wochen ist die Karte da. Welchen sie haben, müssten sie dann selbst schauen. Das heißt, auch hier ist es wieder Aufgabe des Unternehmers, des Praxismanagers zu gucken, dass die Praxis funktioniert, dass ich Anbieter habe, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann, hier Kartenherausgeber, und dass ich mich dann eben drum kümmere, neue Karten zu bestellen, spätestens wenn die Erinnerung des Kartenherausgebers kommt. Einer plant das jetzt im Sommer zu starten, dann reicht die Zeit nämlich immer noch dicke, dass ich dann auch wirklich aktiv werde. Also diese Erinnerungsschreiben bitte nicht wegschmeißen. Das ist wichtig, wenn Sie das Schreiben bekommen, dass die Karte getauscht werden muss, werden Sie aktiv und gehen Sie dann in den Kartentauschprozess. Sonst haben Sie ein Problem. Aber das heißt auf der anderen Seite nicht, schmeißen Sie alle Karten weg und bestellen Sie alle Karten neu, denn für die überwiegende Zahl der Karten gilt, die können noch weiter verwendet werden.
Wie ist das eigentlich in diesen Kartenlesegeräten? Da sind auch diese, Sie haben es eben gesagt, GSMCKT, wenn ich es richtig Erinnerung habe. Die sind ja da drin verbaut. Muss ich das dann aufschrauben oder kommt dann einer in die Praxis oder wie läuft das? Also beim EHBA, das ist ja kein Problem, theoretisch. Genau. Da kriege ich dann eine neue Karte, hoffentlich. Hoffentlich bestelle ich sie rechtzeitig. Aber bei diesen Kartenterminals, das stelle ich mir ein bisschen komplizierter vor.
Ja, also tatsächlich, der Tausch selbst ist gar nicht kompliziert, denn die Karten werden auch nur gesteckt. Ich brauche zum Glück keinen Schraubenzieher. Das heißt, so wie ich meine SNCB als kleine SIM-Karte ins Kartenterminal stecke ich auch meine Gerätekarte ins Kartenterminal. Der Punkt ist nur, wenn ich diese Karte wechsle, dann muss ich auch mit dem Kartenterminal ein sogenanntes Pairing neu durchführen. Das heißt, ich muss dieses Kartenterminal dem Connector wieder bekannt machen. Das ist also IT-Administration in der Praxis. Und das macht vielleicht ein Praxismanager selbst. Üblicherweise werden da die Dienstleister, die Administratoren aktiv, die müssen das durchführen. Jetzt gibt es aber gerade für diese Karten, weil das dann ja wirklich Eingriffe auch in die technischen Prozesse in der Praxis bedeutet, eine Sonderregelung. Ich habe vorhin gesagt, die Verfahren, die Algorithmen müssen gewechselt werden, gesetzliche Vorgabe, EU-Ebene. Dieser Muss, diese Verpflichtung besteht aber nur für die qualifizierte elektronische Signatur. Werden die Schlüssel und Zertifikate für etwas anderes verwendet, wie zum Beispiel die Absicherung zwischen Connector und Kartenterminal, dann kann pro Land entschieden werden, ob man da ein bisschen mehr Zeit drauf gibt. Und genau dafür hat sich die Gematik entschieden. Das heißt, während alles getauscht werden muss zum Jahreswechsel, was noch nicht ECC-fähig ist, hat es bei den Kartenterminals ein bisschen mehr Zeit. Da wurde ein Jahr Karenz draufgegeben. Das heißt, hier braucht der Wechsel nicht bis zum Jahresende erfolgen.
Okay, interessant. Gut, also keine Panik nötig.
Nur kontrolliertes Handeln und das ohne Aufregung. Wir haben noch Monate Zeit, alles gut.
Herr Langguth, wir sprechen jetzt fast eine Stunde miteinander. Die Zeit vergeht wie im Flug. Haben wir denn irgendwas ganz Wichtiges in Sachen TI vergessen, was auf die Praxen demnächst zukommt?
Was Wichtiges. Also es kommt natürlich immer noch was auf die Praxen zu, klar. Und auch nächstes Jahr steht ja der Wechsel im versicherten Stammdatenmanagement an. Wir wissen, die Anwendung, die als erstes in die TI kam, also steckende Karte zu Quartalsbeginn, da wird es im nächsten Jahr, aktuell geplant Mitte nächsten Jahres, eine Änderung geben, die aber idealerweise nur technischer Natur ist. Also das heißt, wir haben eine grundsätzliche Änderung in der Art und Weise, wie dieser versicherten Stammdatendienst durchgeführt wird. Da haben wir dann auch schon den Wechsel zur neuen TI 2.0 bei der Anwendung mit der sogenannten Zero-Trust-Architektur. Klingt alles technisch, ist es auch, spielt für den Arzt gar keine Rolle. Das heißt, der technische Unterbau bei dem Dienst wird geändert. Am Prozess: Hallo Herr Langguth, schönen guten Tag, Sie waren dieses Quartal noch nicht da, Sie haben jetzt einen Termin, geben Sie mal bitte Ihre EGK oder stecken Sie es selbst ins Kartenlesegerät. Mhm. Dieser Prozess bleibt gleich, aber der technische Unterbau ändert sich. Von daher kann das nochmal für, wie sagt die Bahn immer, Störungen im Betriebsablauf führen während der Einführungsphase. Aber es ändert sich erstmal nichts am Prozess in der Praxis. Mhm. Es gibt eine neue Möglichkeit, die dazukommt, dass dann die Gesundheits-ID genutzt werden könnte, aber wegen den 5 IDs, die aktuell draußen im Feld sind, macht man sich da noch nicht wuschig. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben noch ganz viel vor der Brust, was getan werden muss und was getan werden wird. Eins davon ist eine große technische Änderung nächstes Jahr, aber das sollte sich hoffentlich nicht auf die Praxen auswirken. Ansonsten haben wir natürlich noch die ganzen Verordnungsarten, die noch ausstehen. Also die Verordnung von Betäubungsmitteln auf digitale Art, die Verordnung von häuslicher Pflege, Heil- und Hilfsmittelverordnung. All das steht noch an und daran wird weiter gearbeitet. Wann es losgeht, müssen wir schauen. Möglicherweise haben wir in Ende 26 die T-Rezepte, die schon mal auf E-Rezept umgestellt werden. Und mit ein bisschen Glück könnten die Betäubungsmittel dann auch bald folgen, sodass wir vielleicht endlich den Nadeldrucker loswerden in den Praxen.
Den braucht man ja für die Durchschläge. Ne? Das ist ja, das
ja dann nicht mehr, genau. Wenn wir die Betäubungsmittel digital haben, dann brauchen wir auch den Nadeldrucker nicht mehr.
Okay. Ja, als Resümee des TI-Beraters, sind wir denn auf dem Weg zu einer Digitalisierung aus einem Guss über die Telematik-Infrastruktur oder wird das letztlich immer Work in Progress bleiben?
Ja, also auf dem Weg sind wir. Mhm. Die Frage ist, wie weit sind wir schon? Da will ich jetzt nicht allzu viel Optimismus verbreiten. Das liegt aber daran, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern halt unglaublich weit hinterher sind. Ah. Und von daher haben wir unglaublich viel aufzuholen. Und da dann unsere Ausgangssituation so unglaublich viel schlechter sind als bei anderen, zersplitterter Markt, macht das für uns halt nochmal schwieriger. Aber ich will das nicht schlecht reden, wir sind auf dem Weg. Es braucht nur einen langen Atem. Und wer sich mit IT auskennt, weiß, eine Software ist nie fertig, an der wird immer gearbeitet, weil man immer neue Ideen und neue Möglichkeiten erkennt, wie kann man sich das Leben noch einfacher machen und optimieren. Werden wir natürlich auch hier einen unendlichen Marathon haben. Aber die Hoffnung ist, dass wir in den nächsten Jahren spürbar auch Effekte haben werden, dass wir nicht nur administrative Dinge elektrifizieren, wie das in der Vergangenheit häufig der Fall war, sondern dass wir tatsächlich auch Vorteile echter Digitalisierung dann in den Arbeitsabläufen in den Praxen erleben können.
Tja, Herr Langguth, vielen Dank, sage ich erstmal, dass Sie uns ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht haben. Ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist, jedenfalls meistens. Ich würde das vielleicht mit den Worten zusammenfassen. Es beginnt Spaß zu machen, mit und in der Telematikinfrastruktur zu arbeiten. Einige Anwendungen sind ja überhaupt nicht mehr wegzudenken. EAU, E-Rezept, bald jetzt wahrscheinlich auch die EPA. Und sie sind Teil des Praxisalltags geworden. Aber ein bisschen anstrengend wird es schon noch bleiben. Alles Gute für Sie.
Danke, Herr Gerloff. Ich schließe mich Ihren Worten an. Perfekt zusammengefasst. Vielen Dank für das Gespräch.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.